bevor es losgeht, nochmal so ein kleiner Gruß aus dem Auto, fast wie meine allerersten Folgen. Hört aber gleich auf. Das ist jetzt wirklich nur dieser Nachtrag, den ich vorne an die Folge packe. Zum einen möchte ich euch frohe Ostern wünschen. Diese Folge kommt ja am Ostersonntag raus und ja, vielleicht ist es ein schönes Fest für euch, vielleicht ist das ganz furchtbar für euch. Ich habe dazu vor einem Jahr schon mal eine Folge gemacht, die verlinke ich euch in den Shownotes, falls ihr euch dazu ein bisschen was anhören wollt, also was so auf Ostern gemünzt ist und auf Feiertage mit Kinderwunsch generell. Heute geht es nämlich um was anderes. Heute, das ist eigentlich eine Wunschfolge, um das Mama-Sein nach langem Kinderwunsch, wie sich das so für mich anfühlt. Und da versuche ich natürlich auch ein bisschen drauf zu gucken, wie sich das für einige andere Frauen anfühlen kann, weil das ist natürlich völlig unterschiedlich. Und ich will vorwegnehmen, dass sich seitdem schon einiges geändert hat. Die Folge habe ich aufgenommen vor vielen Wochen, eher Monaten. Und irgendwie hat sich dann doch nochmal was entwickelt und verändert. Gerade was das Thema Glückigkeit angeht, hat sich was verändert. Dass ich das tatsächlich mehr genießen kann, als noch zu der Zeit, als ich das aufgenommen habe. Ich war zwischendurch sogar beim Wellness. Und ja, ich merke einfach, dass der Kurzen das total viel Freude bringt und ihr auch Spaß macht, mit anderen Leuten zusammen zu sein. Ja, ist immer nur mit mir. Und ja, wir können das beide genießen, uns vermissen und uns freuen, dass wir uns wiedersehen. Das wollte ich nur sagen, das hat sich ein kleines bisschen verändert. Also ja, da hat sich schon ein bisschen was getan. Aber jetzt erstmal die Folge. Los geht's. Viel Vergnügen und ich hoffe, trotz allem, wo auch immer ihr seid, dass ihr irgendwie schöne Ostertage habt, so wie sie sich für euch gut und richtig anfühlen. Los geht's.
Sehnsucht Mama. Kinderwunsch und Mama-Gedanken. Meine persönlichen Erfahrungen gespickt mit therapeutischem Fachwissen. Ich bin Lena und ich trage mein Herz auf der Zunge.
Herzlich willkommen, eine neue Folge Sehnsucht Mama. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Das ist eine Wunschfolge heute. Die habe ich tatsächlich schon das ein oder andere Mal gehört. Und irgendwie habe ich immer gedacht, mache ich es alleine, mache ich es mit jemand anders zusammen. Ich mache es jetzt einfach als Solo-Folge. Und zwar, wie ist es eigentlich, nach so einem langen Kinderwunschweg dann wirklich Mama zu sein? Und natürlich kann ich vor allem davon erzählen, was meine Erfahrung ist und wie sich das für mich anfühlt. Oder was die Herausforderungen sind, was vielleicht auch manchmal Fallen sind, wie auch immer. Und gleichzeitig kenne ich natürlich auch durch meine Arbeit mit den Klientinnen oder auch im Freundeskreis, Bekanntenkreis, kenne ich natürlich auch ein paar andere Situationen, Fälle, wie auch immer man das nennen möchte, wo es irgendwie anders gelagert ist, ne? Wo das jemand anders vielleicht total anders wahrnimmt. Also wie immer, ich glaube, das könnte ich wahrscheinlich so als Standardsatz vorneweg stellen bei jeder Folge, es ist hochindividuell. Aber das ist es nun mal eben einfach, es ist individuell. Und ich kann das gar nicht so als einen Pauschalsatz sagen, so und so ist das, wenn man dann Mama ist, ne? Nach so langem Kinderwunsch. Ich habe allerdings jetzt gerade erst vor kurzem eine Nachricht bekommen auf Instagram, wo mich eine, und genau das fand ich nämlich auch ganz spannend, das ist halt sowohl eine Wunschfolge gewesen von Mädels oder Frauen, die schon Mama sind und die wissen wollen, wie das für mich ist, weil sie vielleicht selber gar nicht so einen langen Kinderwunsch hatten oder weil sie auch einen Kinderwunsch hatten und langen Kinderwunsch hatten und wissen wollten, geht es dir damit genauso. Aber es wird tatsächlich auch sehr, sehr häufig gefragt von Mädels, die noch im Kinderwunsch stecken. Also auch so ein bisschen so nach dem Motto, oh, lohnt sich das eigentlich wirklich? Dieses harte, harte Kämpfen. Und habe ich dann eigentlich noch die Kraft dazu, Mama zu sein? Weil man hört und liest natürlich an allen Ecken und Kanten, dass es wahnsinnig anstrengend ist und wahnsinnig herausfordernd ist. Und kräftezehrend, der Schlafmangel und so weiter und so fort. Und das sind alles Sachen, die weiß man teilweise oder die habe ich auch vorher gewusst, die habe ich versucht zu antizipieren, die habe ich in meinem Umfeld mitbekommen. Aber wie sich das dann tatsächlich anfühlt, das weiß man eben nicht, weil es ja nicht nur darauf ankommt, wie bin ich oder wie kenne ich mich bisher, sondern wie ist, also auch wie ist mein Kind und wie ist meine ganze Situation drumherum? Habe ich Unterstützung? Habe ich keine Unterstützung? Wohne ich vielleicht weit weg von der Familie? Habe ich vielleicht zwar viele Freunde um mich herum, aber die arbeiten oder die haben gar nicht so die Möglichkeit? Oder bekomme ich ein Kind, was gar nicht zu anderen geht und auch nicht möchte, ne, gerade in der ersten Zeit, sondern es möchte vielleicht nur Mama die ganze Zeit. Still ich nicht? Teile ich mir das alles mit meinem Partner, meiner Partnerin, wie auch immer? Da sind ja so viele Faktoren, die da eine Rolle spielen dafür, wie sich das anfühlt. Nicht zu vergessen die hormonelle Lage. Ne? Ich kenne natürlich auch Frauen, die nach einem langen, langen Kinderwunsch wahnsinnig ersehnt das Ganze, aber dann in eine postpartale Depression gestürzt sind. Die hormonelle Lage war anders. Und was man eben auch nicht vergessen darf, und jetzt haue ich mal so die ganzen groben Fakten, bevor ich ins Detail gehe, mal so raus. Ich würde mich für eine extrem reflektierte Person halten, ne? Auch allein dadurch, dass ich ja so wahnsinnig viel aufgearbeitet habe, meine eigenen Themen und mich der Kinderwunsch ja auch mich persönlich dazu gezwungen hat, ehrlich gesagt. Und dann habe ich ja eben auch noch den Beruf ergriffen, irgendwann, dass ich halt Therapeutin geworden bin und Menschen begleitet habe in schweren Situationen. Und damit die mich natürlich nicht so sehr triggern und ich gut begleiten kann, meine Klientinnen oder Klienten, ich hatte ja auch ein paar Männer vereinzelt, musste ich natürlich mit meinen eigenen blinden Flecken aufräumen. Das heißt, ich muss ja wissen, was könnte mich triggern, damit ich nicht versehentlich mein Gefühl da reinbringe und meine Klienten damit belaste. Das geht ja nicht. Das heißt, ich muss so gut es geht aufgeräumt sein. Das heißt, ich war ziemlich aufgeräumt und trotzdem holen einen Sachen ein, die hat man nicht kommen sehen. Die habe ich vielleicht geahnt. Ganz tief drin habe ich geahnt, dass das ein Thema von mir sein könnte. Bei manchen wusste ich es auch, aber ich wusste nicht, wie heftig es mich dann nochmal beschäftigen wird oder ich mich damit beschäftigen muss oder so, ne? Und bei manchen kommen die Sachen völlig überraschend. Und auf einmal, also wie vielen Frauen, ich kann es euch nicht genau sagen, ob ich da in einer Bubble unterwegs bin, aber wie vielen Frauen wird durchs Mama werden und Mama sein bewusst, hoppala, ich bin neurodivergent. Ich glaube, da könnte vielleicht sogar eine ADHS-Diagnose im Raum stehen oder zumindest eine Hochsensibilität oder. Und dann wird sich natürlich auch noch angeguckt, wie war das denn mit meinen Eltern? Wo habe ich denn Mangel? Und wenn ich in irgendwas selber einen Mangel hatte, wie gehe ich dann damit um? Will ich den dann auf jeden Fall, also mache ich den dann automatisch auch bei meinem Kind? Ne, gehe ich auch immer automatisch in die Wut oder in die Beschuldigung oder was auch immer? Oder drehe ich es um? Und das ist aber teilweise harte Arbeit. Und da gehört eben dann Reflexion mit dazu. Und das muss einem erstmal bewusst werden. Und da gibt es grandiose Menschen, die ich euch dann da an die Seite stellen kann. Also ihr habt hoffentlich einfach ein tolles Umfeld um euch herum, was euch auch gut auffängt, in ganz praktischer Hinsicht vielleicht auch. Und was das andere große Ganze angeht, gibt es halt eben einfach tolle Menschen, die einen tollen Blick auf Kinder haben, einen tollen Blick auf Erziehung, Begleitung und so weiter. Also ne, ich liebe den Podcast Hebammensalon. Karin Danhauer und Ceci Rasche sind da einfach großartig. Die geben einem, finde ich, wahnsinnig viel mit, gerade für die erste Zeit oder auch noch für die Schwangerschaft. Und natürlich Nora Imlau, das ist jetzt nicht hier überraschend, wer meinen Podcast öfter hört, der weiß, ich, ja, sie entlastet einfach, sie nimmt den Druck raus, das ist einfach so, so großartig und so hilfreich und das ist manchmal einfach heilsam und balsam auf so ein Mama-Herz, ne? Das einfach einmal erstmal vorne wächst, werde ich vielleicht auch hinten raus nochmal sagen, weiß ich nicht, aber genau, so ist das schon mal. Und dann komme ich jetzt aber mal so zu den Fragen, die ich gestellt bekommen habe. Also, da war nämlich eben eine Frage, schafft man das überhaupt? Ne? Der Kinderwunsch ist einfach schon so kräftezehrend und anstrengend, auch körperlich ja gesehen, emotional, seelisch natürlich sowieso auch. Hat man dann noch die Kraft, sich um ein Kind zu kümmern? Ja, kommt eben auch darauf an, wie dann die Hormonlage ist, ne? Deswegen, ich habe da natürlich den Reflex zu sagen, jo, kriegt man hin. Und gleichzeitig weiß ich aber um die Frauen, die eben dann wirklich, ja gut, bei manchen ist es der Babyblues oder wie man das nennen möchte, ne? Aber da passiert ja einfach hormonell so gigantisch viel. Und wenn das eben Richtung Depression geht, dann ist das natürlich schwierig, gar keine Frage. Und da ist es immer wirklich wichtig, sich Hilfe zu holen und gerne früh. Ne? Da ist es immer super, einfach eine tolle Hebamme, eine fitte, wache Hebamme an seiner Seite zu haben, die das sieht, die das einordnen kann. So, weil was ich eben leider auch erlebt habe, ist, dass Frauen, die einen langen Kinderwunsch hatten und die dann eben mal den Mut hatten zu sagen, ich bin so fertig, die dann hören, ja, das ist dir doch gewünscht. So ist das halt. So dieses, was ich kann gar nicht sagen, wie wütend mich das macht. Diese Soldatenscheiße, so nenne ich das jetzt einfach mal, die uns irgendwie antrainiert worden ist vor Jahrzehnten, die aber immer noch so drin sitzt in so vielen. Immer dieses, ja, Zähne zusammenbeißen, dann müssen wir jetzt alle durch. Und was auch so Kindern gegenüber immer an den Tag gelegt wird. Die sagt, da muss es halt durch, da muss sie halt durch, da muss er halt durch. Wirklich? Muss er da durch? Muss sie da durch? Wirklich? Oder geht es vielleicht auch irgendwie anders? Darf man auch um Hilfe bitten und fragen? Und darf man vielleicht auch sagen, boah, das ist anstrengend? Weil zum einen kann es ja sein, dass es wirklich eine Depression ist oder was auch immer. Und gleichzeitig kann es aber ja auch sein, dass jemand einfach erschöpft ist und am Ende. Weil das ist natürlich anstrengend, sich um so ein kleines Würmchen zu kümmern. Das ist ja für das Würmchen auch total anstrengend, so eine Geburt geschafft zu haben. Dann da zu sein, alles ist neu, das habe ich ja schon so 100 Mal erzählt. Also wenn ihr da noch mehr wollt, hört euch meine Mama-Gedanken. Hört es euch vor allem, als wäre ich irgendwie... Hört euch meine Mama-Gedanken-Folgen an. Da habe ich da ja sehr viel, glaube ich, schon drüber erzählt, wie sich das so anfühlen muss für so ein Kind oder was, wie ich mir das so vorgestellt habe und wie ich mir das auch so vorstelle und wie sich das auch andere Leute vorstellen. Das ist ja jetzt nicht meine. Ich bin ja nicht die Erste, die diese Gedanken hat. Und man darf erschöpft sein und man darf müde sein und man darf auch mal denken, ich brauche eine Pause, ich möchte eine Pause. So. Und gleichzeitig will ich ehrlich mit euch sein, ich tue mich schwer damit. Ich von Anfang an, und das liegt eventuell an mir, dass ich da auch einfach einen Hau habe, so, weil ich glaube, dass ich wahnsinnig leidensfähig bin und ich glaube, dass ich unglaublich anpassungsfähig bin und dass es, ob das jetzt in Richtung People Pleaser geht, weiß ich immer nicht so genau, aber das kann schon auch nicht ganz so gesund sein, vielleicht auch manchmal zwischendurch, wie ich das mache, ne? Dass es so was Aufopferungsvolles hat. Und mein Umfeld hat sich das auch sehr besorgt angeguckt, gerade im ersten Babyjahr, wie sehr ich mich da zurückgenommen habe und es auch immer noch tue. Und gleichzeitig ist das für mich halt immer so ein Ding, also die Dankbarkeit ist für mich so groß, so, so groß und die knockt eigentlich alles andere weg. Und das ist, damit will ich nicht sagen, mach, das sollen alle so machen. Aber ich kann das gar nicht anders machen. Weil wenn ich halt sehe, da ist ein kleines Wesen, das hat ein Bedürfnis. Und damit meine ich jetzt nicht nur Essen, Trinken, Schlafen, Wickeln, sondern ein Bedürfnis nach Nähe, nach Sicherheit, nach Verlässlichkeit. Weil dadurch, ne, gibt es Urvertrauen und so weiter und so fort. Wie gesagt, mehr dazu habe ich ja schon ganz viel in meinen Mama-Gedanken-Folgen erzählt. Dann will ich das geben, weil ich will, dass mein Kind so sicher es irgendwie geht in diese Welt und in dieses Leben startet. Und ich bin eben selber davon überzeugt, dass das so geht. Mir ist total klar, bindungsorientiert heißt nämlich nicht, dass man sich aufgibt. Deswegen bin ich da jetzt so vorsichtig, ne? Weil bei mir geht das manchmal in diese Richtung. Und damit will ich überhaupt nicht sagen, dass das gut ist. Aber ich investiere das mit vollem Bewusstsein. Ich nehme mich zurück mit vollem Bewusstsein. Vor allem im ersten Babyjahr habe ich das gemacht, weil ich davon so fest überzeugt bin und war und auch immer noch bin, dass das eine so wichtige, wertvolle Investition ist, für die es sich einfach lohnt. Und weil ich kognitiv in der Lage bin zu sagen, ich habe zwar auch ein Bedürfnis, das kann ich aber zur Not nochmal zurückstellen. So. Jetzt ist es halt, also jetzt ist sie manchmal froh, wenn Mama auch mal weg ist, ne? Und das ist nämlich der andere Punkt, dass ich auch immer wieder denke, und das liest man ja nun mal auch an jeder Ecke. Genieß die Zeit, sagt einem ja auch jeder. Sie geht so schnell vorbei. Dann sind sie groß und die gibt's nie wieder. Die Zeit kann man nie wieder zurückholen. Wo ich immer, also für manche mag das vielleicht eine neue Erkenntnis sein, für mich überhaupt nicht. Mir ist das vollkommen bewusst, wie endlich das alles ist. Und dass das schneller vorbei sein wird, als mir lieb ist. Und irgendwie, ne, da habe ich auch mal eine Folge zu gemacht, die ganzen letzten Male. Wir feiern so häufig die ersten Male. Die letzten Male kann man manchmal nicht feiern, weil die einem häufig gar nicht bewusst sind. Wann schläft sie denn das letzte Mal auf mir? So. Also macht sie immer noch, jede Nacht. Und das genieße ich sehr. das komme ich so ein bisschen ab, ne, vom Thema. Ich muss mich mal kurz zurückholen. Also schafft man das kräftetechnisch? Ja, schafft man. Und ich glaube, man hört, dass ich sehr über meine Grenzen gegangen bin und manchmal wahrscheinlich noch über meine Grenzen gehe. Das mache ich aber mit vollem Bewusstsein, weil ich überzeugt davon bin, dass das wichtig ist. Und dass das, dass ihr das Wurzeln gibt und eine Rückendeckung und eine Stärkung, damit sie gut durchs Leben gehen kann. Und gleichzeitig gibt es ja auch noch Hormone, nicht nur in Richtung Depression und dass die alles düster machen, sondern es gibt ja auch die guten Hormone, dass man das gut durchhalten kann. So, und wenn ihr eine Situation habt, in der ihr eine Partnerin, Partner an eurer Seite habt, die auch voll da ist und immer wieder gut da ist, ihr könnt euch abwechseln, ihr habt vielleicht sogar Freunde, Familie um euch herum, die mal helfen können. Und wenn ihr vielleicht ein Kind bekommt, was auch nur euch möchte die erste Zeit, dann gibt es aber vielleicht trotzdem jemanden, der mal was zu essen machen kann, mal das Bad putzen kann. Oder vielleicht habt ihr genug finanzielle Ressource, dass ihr sagen könnt, okay, dann holen wir uns jemanden, der uns im Haushalt hilft oder so. Also, dass ihr euch da einfach gut aufstellt, dass ihr nicht für alles gleich zuständig sein müsst, sondern dass ihr eben auch euch darauf fokussieren könnt, voll da zu sein für euer Kind und gleichzeitig auch irgendwie noch für euch. Und auch klarzukommen mit der neuen Rolle. Weil manche sind da sofort drin und das ist überhaupt kein Problem. Und andere brauchen eine Weile, um in diese Rolle reinzuwachsen und da reinzufinden. Weil das auch überwältigend sein kann. Ich habe das jetzt immer noch. Sie wird 3 jetzt. Und ich habe das zwischendurch immer noch, dass ich denke, ich bin wirklich Mama, ne? Ich bin ihre Mama, oder? Und dafür brauche ich manchmal eine kleine Distanz, um das überhaupt sehen zu können. Und ich... Natürlich bin ich das ja jeden Tag und jede Sekunde, aber dass ich das richtig realisiere, das habe ich manchmal, das kommt immer noch so zwischendurch in Wellen, dass ich mir immer denke, bin das wirklich ich, die ihre Mama ist. Was ist das denn eigentlich für ein Riesenglück und für ein Riesengeschenk? Und gleichzeitig denke ich dann manchmal schlimme Sachen und ich sage jetzt einfach mal, ich weiß nicht, wie gestört die sind, aber dass ich so manchmal so große Verlustängste habe. Und zwar in zweierlei Hinsicht. Zum einen habe ich natürlich gigantische Angst, dass ihr was passieren kann. Dass ihr eben wirklich was passiert, dass sie lebensbedrohlich verletzt wird oder vielleicht sogar stirbt. Grausam, das überhaupt auszusprechen. Wie ihr merkt, ich habe richtig Anlauf genommen, um das sagen zu können. Und dann denke ich mir, wenn das passieren sollte und ich habe halt Menschen begleitet, die das erlebt haben und ich weiß nicht, wie man das überleben kann. Und ich glaube, dann denkt man sich bei jedem Bild, was man gelöscht hat, scheiße, hätte ich das nicht gelöscht, weil das war eine Nuance anders als das, was ich jetzt hier habe. Dann will man jede Situation zurück. Und man ärgert sich über jede Situation, in der man nicht geduldig war und so weiter. Und das kann man nicht leisten, ne? Nicht, dass ihr mich falsch versteht, das ist absurd. Das muss ja eine Selbstverständlichkeit sein und das muss ja eine Menschlichkeit haben, wie man sich verhält und wie man miteinander ist. Aber das kommt mir manchmal in den Sinn, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Dass ich dann, wenn ich ihr manchmal eine Träne wegwische, dass ich diese Träne angucke und denke... Mütter, die ihre Kinder verloren haben, ne? Die möchten sich am liebsten diese Träne zurückholen und einrahmen oder ans Herz drücken oder ich weiß nicht, was man damit machen möchte. Und das, ist das gestört? Ich glaube, das ist ein bisschen gestört, ehrlich gesagt. Ich weiß es nicht. Das liegt, glaube ich, daran, dass ich meine Mama verloren habe und dass ich dann manchmal so Situationen hatte, wo ich dachte, ich habe nichts bereut oder so, ne? Oder habe ich was bereut? Also wir haben verschiedene Urlaube geplant, aber nie richtig geplant, sondern immer nur gesagt, das machen wir auch mal. Und ich habe immer gesagt, das machen wir später. Und dann gab es auf einmal keinen später mehr mit meiner Mama. Und ich kann nicht mehr mit ihr nach Paros fliegen. Und ich kann nicht mehr mit ihr nach Bayern fahren. Das geht nicht mehr ins Allgäu oder wo das auch nochmal war, wo wir dahin wollten. Ich weiß es nicht mehr, wie das da nochmal hieß. Und das sind und ich, ne, verstehe mich damit nicht falsch, ich bin damit einigermaßen im Frieden und ich bin nicht wütend auf mich oder so, aber das sind halt verpasste Chancen und das sind halt verpasste Erlebnisse. Und wenn ich jetzt arbeite und jemand anders erlebt was mit meiner Tochter, dann ist das natürlich wunderschön für meine Tochter und ich freue mich total für sie, dass sie mal mit jemand anderem auch was erlebt. Das ist ja wichtig und das ist total schön und sie kann mir hinterher davon erzählen und ich sehe vielleicht sogar Fotos und ich freue mich total. Und manchmal, gerade an Weihnachten, weil ich eben Weihnachten auch viel arbeiten musste in einem meiner Jobs, habe ich gesagt, nee, scheiße. Ich habe 6 Jahre lang, habe ich mir mindestens, wenn nicht länger, vorgestellt, wie es ist, mit meinem Kind Weihnachten zu feiern. Und dann habe ich so viele Stunden an diesem Tag nicht mit meiner Tochter verbracht. Wird mir jetzt noch schlecht von. Und das weiß ich nicht. Also klar, an Weihnachten würden das sicherlich alle haben, auch die keinen langen Kinderwunsch hatten. Aber so diese krasse Dankbarkeit und dieses krasse, dieser Fokus auf Momente, Situationen, winzig kleine Erlebnisse, die haben Kinderwunschmädels sicherlich mehr, aber so krass, wie ich die habe, vielleicht auch nicht unbedingt. Ne, da will ich schon sagen jetzt, das ist schon drüber, wie ich da bin, um das einmal so klar einzuordnen. Ne, das ist wirklich drüber. Es kann sein, dass sich jemand darin wiederfindet. Ich will euch nicht zu nahe treten. Vielleicht ist es auch einfach so. Aber wenn ihr jetzt nicht so drüber seid wie ich, dann seid ihr nicht undankbar oder was auch immer, ne? Das will ich damit nur sagen. Ja. Und, also ihr merkt schon, ich könnte da 100 Stunden drüber sprechen, stelle ich gerade fest. Die Frage war da jetzt, wo ich weiß, wie das Leben als Mama ist, ist es diesen gigantischen Kampf wert? Ja. Zu 120.000%. Ja. Ich kann das gar nicht in Worte fassen, wie. Ich habe der Frau, die mich das gefragt hat, auch schon mal direkt geantwortet, dass ich ihr jetzt nicht nur im Podcast antworte. Und da habe ich tatsächlich auch erzählt, dass ich da gerade, ist jetzt ein paar Tage, Wochen her, dass ich ein Interview gegeben habe für ein Magazin, was im März rauskommen wird. Und da war der erste Satz, also ich durfte dieses Interview abnehmen und lesen und sagen, ob das so okay ist. Und direkt beim ersten Satz habe ich gesagt, den bitte unbedingt streichen oder ändern. Weil der erste Satz war, Mama werden ist schwer, Mama sein noch mal mehr. Und da habe ich sofort gedacht, nee. Also ja, natürlich ist es heftig. Und ich bin überrollt worden von manchen Dingen beim Mama sein, obwohl ich so viel antizipiert habe. Aber kannst du einfach nicht, ne? Geht halt nicht. Weiß ja nicht, wer da kommt und weiß nicht, was dieses Wesen aus dir rausholt und was dich dann plötzlich doch irgendwie überfordert oder was auch immer. Das kann man sich nicht hundertprozentig vorstellen. Geht irgendwie nicht. Kann man ja noch nicht mal beim Job, wie man sich dann da wirklich fühlt mit den Kollegen und da jeden Tag zu sitzen. Kann man sich auch nicht wirklich versuchen, aber geht ja nicht, ne? Selbst war sowas nicht. Und das, ich konnte damit aber überhaupt nicht mitgehen, weil nein, das ist es nicht für mich. Obwohl ich so massiv über meine Grenzen gegangen bin und das auch manchmal noch tue, bin ich das im Kinderwunsch umso mehr. Und dieser Schmerz im Kinderwunsch und dieses Nichtwissen, ob das jemals klappt, diese Ohnmacht, diese Ungewissheit, dieser Schmerz, das war viel, das kann man gar nicht vergleichen. Weil das jetzt, das Mama-Sein, das ist ja kein Schmerz. Also für mich ist das ja kein Schmerz. Das ist einfach wunderschön. Und mir platzt manchmal der Arsch vor Stolz. Ich kann das gar nicht in Worte fassen. Ich versuche seit Tag 1 Worte zu finden. Und ich habe schon so oft Tagebuch geschrieben, um zu versuchen, das Glück zu beschreiben und die Liebe zu beschreiben. Weil die ist so intensiv. Mein Mann sagte da heute noch, die ist so tief, diese Liebe. Und ich sehe dieses, ja, ich könnte ausrasten manchmal vor Glück. Ich sehe dieses kleine Mäuschen, ne, mit den Locken und die ist so witzig und die ist so frech und die ist so sie mit ihrem Humor und mit ihren Sprüchen und mit ihren ganzen Qualitäten und ihren Fähigkeiten und ihren Talenten und ihrer Art. Und das ist einfach, natürlich treibt mich das manchmal in den Wahnsinn, wenn ich los möchte und wir kommen einfach nicht los oder was auch immer. Ne? So kleine Alltagskrams, Mistkacke, wo ich mich dann natürlich auch drüber aufrege oder wo ich die Geduld verliere, weil ich denke, ich muss jetzt arbeiten, wir müssen jetzt los oder wir müssen jetzt wirklich zum Supermarkt, der macht uns irgendwann auch nochmal zu. Oder ne, wenn man irgendwie selber Zeitdruck hat oder sowas, da werde ich auch ungeduldig und so weiter und ne, ich kann ja auch wütend werden und natürlich werde ich auch wütend so. Wir sind ja Menschen, das lässt sich nicht vermeiden. Aber dieses Glück, und ich sage dann irgendwie immer, wenn ich mir ein Kind hätte backen dürfen, ne? Oder irgendwie aussuchen, malen, ich kann nicht malen, aber so hätte ich sie mir gebacken. So habe ich sie mir vorgestellt. Sie ist wirklich wie in meinen Träumen. So einen Einschub muss ich nochmal kurz machen, weil das habe ich mir jetzt schon manchmal ein paar Mal gedacht. Ich versuche ja immer auszudrücken, wie irre und verrückt und wundervoll und magisch das ist, wenn man dann nach so langer Zeit Mama wird. Und manchmal ist das so, als wäre ein Schlumpf lebendig geworden. Das klingt jetzt vielleicht gemeiner, als ich das mache. Ich meine das absolut und hundertprozentig liebevoll. Habt ihr früher auch Schlümpfe gesammelt? Vielleicht als Kind? Ich habe Schlümpfe gesammelt früher. Und ich habe mir da manchmal vorgestellt, wie das wäre, wenn einer von denen einfach plötzlich lebendig werden würde. So ein kleiner. Oder als hätte man so einen Pumuckl zu Hause oder so. Sowas, ne? So ein kleiner Schlumpf, der auf einmal lebendig wird. Und so ist das manchmal für mich, dass ich da stehe, staunend, mit Herzchen in den Augen und sehe, wie sie so ganz selbstbewusst durchs Leben geht. Ich denke, das ist doch irre. Das ist doch Magie. Das ist einfach Magie. Ja, so fühlt sich das irgendwie manchmal an. Und das Mama-Sein und wie sich das innerlich manchmal anfühlt, das ist anders. Das ist nicht deckungsgleich. Es gibt manchmal Situationen, die deckungsgleich sind, wo ich plötzlich, das sind gigantische Glücksmomente. Wenn meine Vorstellung aus dem Kinderwunsch mit der jetzigen Realität als Mama übereinstimmt und du quasi wie zwei Schablonen übereinander legst und die sind genau gleich und das passt. Boah, bam, das ist irre. Das ist Wahnsinn. So, ne? Und ganz oft fühlt es sich aber nicht so an und fühlt sich ganz anders an und ist ganz anders. Und dann hat ganz andere Herausforderungen, als ich jemals geahnt habe. Genau, also unbedingt ist es das wert. Also, aber da spreche ich auch nur für mich. Es gibt Regretting Motherhood. Und das heißt ja nicht, dass die Leute, also die jetzt, wenn wir bei Regretting Motherhood sind, die Mütter, die bereuen ja, die sagen manchmal, ah, ich hoffe, ich kann es richtig wiedergeben. Die sagen ja nicht, ich will mein Kind nicht. Die lieben ihre Kinder heiß und innig und die würden, auch die würden sich einen Arm abhacken für ihre Kinder. Die sind nur teilweise von der Rolle und von der Vielfalt dieser Herausforderungen und teilweise den Überforderungen, und das hat auch viel mit dem System zu tun. Eine Mutter ist immer scheiße zerrissen, wenn sie arbeiten, also Erwerbsarbeit macht. So, das ist, ich finde das scheiße. Also ich arbeite total gerne, wenn der Podcast hier mein Hauptberuf wäre, Himmel, das wäre das Paradies auf Erden. Ich liebe das. Ich liebe es auch mit Klientinnen zusammenzuarbeiten. Ich liebe auch meinen Küsterjob. Ich mag das wirklich alles sehr, sehr gerne. Und gleichzeitig zerreißt es mich manchmal, weil ich nicht so da sein kann für meine Klientin oder auch in den anderen Berufen, wie ich es gerne wäre. Und gleichzeitig kann ich nicht so da sein für mein Kind und für meine Familie, auch für meinen Mann nicht so, wie ich es gerne wäre. Das ist eine krasse Zerrissenheit. Und das ist heftig, und die auszuhalten. Und dieses 24-7, das hatte ich irgendwann mal wirklich als Aha-Erlebnis. Vielleicht ist euch das auch vollkommen bewusst und klar. Irgendwie habe ich plötzlich so gedacht, da war ich so müde, weil wir so wirklich, also die Nächte waren ein halbes Jahr lang brutal. Die zweite Hälfte des ersten Babyjahres, boah, das war wirklich krass. Und da habe ich irgendwann gedacht, wann habe ich denn eigentlich nochmal frei das nächste Mal? Ich wollte im Kalender gucken, weil ich kannte das so vom Radio, gerade um die Weihnachtszeit habe ich immer so 3 Wochen am Stück gerne mal gearbeitet. Und dann habe ich immer gedacht, okay, so und so oft nochmal arbeiten und dann habe ich ja frei, dann kann ich ausschlafen und weiß ich nicht was. Und ich wollte im Kalender gucken, weil ich das nächste Mal frei habe. Und dann habe ich gedacht, ah ja, nie, gar nicht. Vielleicht irgendwann mal in ein paar Jahren, aber da war mein Mann eben auch gerade wirklich krank und wir wussten immer noch nicht, was er hat, und es war wahnsinnig herausfordernd. Und ich wusste, gibt es nicht. Das ist 24/7 immer in Rufbereitschaft sein, immer. Also entweder sowieso immer präsent sein, aber selbst im Schlaf immer in Alarmbereitschaft sein, immer Rufbereitschaft haben, sofort präsent sein zu können, sofort reagieren zu können. Und so, und das ist natürlich heftig, ne? Gar keine Frage. Warum habe ich es jetzt erzählt? Ja. Aber ja, das alles ist es trotzdem. Zu 120.000 Milliarden, Trilliarden, so viele Zahlen gibt es gar nicht, ist es das wert für mich auf jeden Fall. Ach so, genau. Dass das, glaube ich, die Mütter dann manchmal einfach so heftig finden, dass sie sagen, puh, mein altes Leben eigentlich war vorher auch schön. So. Und ich weiß nicht, ob Kinderwunschfrauen das haben. Oder ob die so eine große Dankbarkeit trotzdem haben, dass sie das nicht so empfinden. Es kann aber auch sein, dass sich Kinderwunschfrauen das verbieten, das zu fühlen. Weil, wisst ihr, wie ich meine? So nach dem Motto, komm, ich habe mir das so gewünscht, ich darf jetzt nicht erschöpft sein. Ich darf jetzt nicht mal nicht wollen. Ich darf jetzt nicht denken, boah, wann ist denn der Tag vorbei? Wann kann ich denn mal auf der Couch sitzen oder schlafen oder was auch immer? Also das ist, glaube ich, ein Punkt, ne? dass Frauen, Kinderwunschfrauen sich das eventuell selber verbieten oder eben, und das habe ich leider auch schon gehört und mitbegleitet bei Klientinnen, wenn sie das dann mal sagen zwischendurch, aus dem Umfeld überhaupt kein Verständnis bekommen, sondern sagen, du hast es dir doch so gewünscht, selber schuld. Das, was ich am Anfang schon gesagt habe. Und das finde ich einfach brutal, wirklich brutal. Ja. Ich scrolle gerade hier rum, so von wegen Schuldgefühle und wenn man dann doch mal überfordert ist und Mensch, ich wollte das doch so. Genau, ja. Das gibt es eben dann wirklich manchmal, ne, bei Kinderwunschfrauen, dass sie dann Schuldgefühle bekommen und sagen, ich habe mir das so gewünscht, ich habe da so drum gekämpft und jetzt will ich einen Tag Pause oder jetzt will ich mal eine Stunde Pause oder jetzt bin ich irgendwie nicht so liebevoll begleitend gewesen, wie ich mir das eigentlich vorgestellt habe. Jetzt habe ich doch nicht das tolle Essen gekocht, sondern wir haben uns bei Meckes was geholt. Oder ich lasse zu viel Fernsehen gucken oder es gibt doch wieder noch ein Eis. Oder ne, wenn man einfach mit seinen eigenen Kräften ja auch haushalten muss irgendwie. Und da kann das eben noch mal doller sein. Ja, ne? Oder eben diese Ambivalenz zwischen Dankbarkeit und Erschöpfung und so. Das ist krass. Das ist krass, aber ja, man darf ja trotzdem erschöpft sein, man darf trotzdem müde sein, man darf trotzdem eine Pause mal wollen, sich selbst nicht verlieren wollen, ist ja auch fürs Kind scheiße, man darf sich selber ja auch nicht verlieren, aber ach, was man alle nie darf und so, ne? Also ja, Überbehütung, große, große Sorgen sind vielleicht auch noch ein Thema, das kann sein, ja, dass man da vielleicht zu neigt. Ich meine Spleens, sag ich mal, habe ich euch ja jetzt schon gestanden, so im Sinne von, dass ich, ne, was ich am Anfang erzählt habe, wo ich meinte, dass ich da drüber bin. Ich weiß immer nicht, ich bin jetzt nicht so, dass ich sie nicht ihre eigenen Erfahrungen machen lasse oder dass ich denke, sie darf sich nicht wehtun oder irgendwie sowas. Das habe ich eigentlich nicht. Ich will dann eben nur da sein und trösten und ich will dann auf meine Art trösten, wie ich das Gefühl habe, dass es für sie gut ist, nämlich sich erstmal auszuweinen und nicht abzulenken und so, aber das habe ich auch schon mal an anderer Stelle erzählt. Aber das habe ich eigentlich mit der Überbehütung nicht. Ich habe eher so dann dieses Gefühl, ich verpasse was. Also ich bin eigentlich kein FOMO-Typ, aber da habe ich das schon, dass ich so denke, ja, wenn sie dann jetzt demnächst irgendwie in den Kindergarten geht, was, dann sehe ich sie einen halben Tag nicht. Wie scheiße ist das denn? So, was verpasse ich denn dann da alles? Jetzt ein Glück, erste Schritte, erste Worte, da war ich ja die ganze Zeit dabei jetzt, ne? Die ersten 3 Jahre war ich ja fast nonstop mit dabei. Aber wenn es dann irgendwann losgeht mit Kindergarten und so, dann verpasse ich ja voll viel. Aber immerhin kann sie dann schon so gut erzählen, dass sie mir davon erzählen kann und mich dann irgendwie hinterher noch mitnehmen kann. Aber ja, mein Gott, sie will mich vielleicht auch nicht bei allem mitnehmen, ne? Auch da muss man dann, das sind so dann auch erste Loslassmomente. Aber ja, also es ist krass, ne? Und jetzt habe ich doch mehr geredet von mir als von anderen, weil es natürlich mir leichter fällt, da von mir zu erzählen. Aber ich weiß natürlich, dass es auch andere anders empfinden, ne? Ich habe es wenigstens angerissen mit diesem Regretting Motherhood oder auch mit diesen Schuldgefühlen oder so. Das kann da sein. Und ja, auch da, ich finde immer, ich mache es zu wenig, ich habe es auch zu wenig gemacht, weil es da irgendwie nicht so den Raum und die Möglichkeiten für gab. Aber ich muss schon auch sagen, wenn man da die Möglichkeiten zu hat, finanziell und zeittechnisch, lasst euch auch da ruhig begleiten von einer Therapeutin. Ne? Dieses, wie ist das jetzt als Mama? Und ich hadere da und damit. Oder mich triggert das und das. Oder auf einmal kommt das und das hoch, eine Trauer oder was auch immer. Das Muttersein kann einfach, es macht weicher, es macht durchlässiger, es macht sensibler, empfindlicher, empfänglicher, ungeschützter, ungefilterter, finde ich zumindest. Und damit umzugehen, sich darin wiederzufinden, sich darin sicher zu fühlen überhaupt auch erstmal, ist auch ein Weg, so, ne? Und auch da kann man sich gut begleiten lassen, glaube ich.
Ja.
Genau, was ich noch sagen wollte, ist zum einen, ich glaube, oder es könnte sein, dass ich glücklicher bin. Also natürlich wird mir das ununterbrochen vorgeworfen, zum Teil schon fast von einigen Menschen, dass ich nicht loslassen kann. Und es wird dann immer auf den Kinderwunsch geschoben. Ich selber empfinde das gar nicht so. Ich finde, dass es, ich glaube schon, dass ich loslassen kann, dass ich das auch schon tue hier und da. Geht ja gar nicht anders, das Kind, ne, geht ja seinen eigenen Weg, aber kann schon sein, dass ich irgendwie auch auf eine Art glücklicher bin als manch andere. Und manchmal schleicht sich dann sogar sowas ein wie ein Schuldgefühl, dass ich dann denke, ja wie? Jetzt wolltest du so lange ein Kind und jetzt willst du es loswerden, um irgendwas anderes zu machen. Jetzt willst du alleine sein, um irgendwas anderes machen zu können. Und das können, glaube ich, Mütter, die nicht so drüber sind wie ich und wahrscheinlich Mütter, die nicht so einen langen Kinderwunsch hatten, einfach viel leichter dann sagen, ja klar, möchte ich Zeit für mich haben, natürlich. Und klar kann ich das jetzt genießen und mich darüber freuen, dass ich auch mal wieder Zeit für mich habe. Und das kann ich nicht so uneingeschränkt. Da schleicht sich dann bei mir oft nochmal sowas wie ein Schuldgefühl oder so ein. Und das ist wahrscheinlich ein bisschen drüber. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das andere, die einen langen Kinderwunsch hatten, vielleicht auch haben. Dass sie das zwischendurch dann mal denken. Weiß ich aber nicht. Gesund ist das sicherlich nicht. Aber es ist eben zwischendurch einfach mal da. Ja. Und ich hatte vorhin ganz am Anfang in der Folge oder relativ am Anfang erzählt, ne, dass meine Angst ist, dass mein Kind eben einfach sterben könnte. Und dass ich dann jede Sekunde bereue, die ich nicht mit meinem Kind verbracht habe. Das hat man sie, glaube ich, im Hintergrund einmal kurz gehört. Und gleichzeitig gibt es da die Angst, dass ich sterbe. Und das ist, das macht mir, also da denke ich nicht viel drüber nach. Das schiebe ich ehrlich gesagt einfach weg. Aber die habe ich sehr. Und ich habe mich darüber unterhalten schon mit einigen Freundinnen. Und da ganz unabhängig davon, ob der Kinderwunsch lang war oder nicht, haben das tatsächlich einige auch sehr. Dass sie Angst haben, ihr Kind alleine zu lassen. Dass das eine große, große Angst ist. Aber ich war überrascht, mit einer Freundin habe ich mich darüber unterhalten, die hat nicht ihre Mutter verloren, die hatte auch keinen langen Kinderwunsch und die hat das auch ganz stark ausgeprägt, diese Angst. Und ich glaube, dass die gar nicht so viel besprochen wird, diese Angst, aber dass die sehr da ist. Und dass diese Verantwortung, die Mütter haben, auch Väter, aber ich spreche jetzt einfach mal nur für Mütter, dass die so groß ist, dass sie sagen, mir darf nichts passieren. Das könnte im schlimmsten Falle die Seele meines Kindes brechen und gleichzeitig würde ich mein Kind so im Stich lassen, das darf nicht sein. Das darf bitte einfach nicht sein. Das darf nicht passieren. Mein Kind muss erst stabil und gut als erwachsene Person im Leben stehen. Und auch dann ist es immer noch schlimm, seine Mama zu verlieren. Und das ist es halt. Das weiß ich eben, wie schlimm das ist, seine Mama zu verlieren. Und ich war 27. Ich habe schon im Leben gestanden und trotzdem habe ich meine Mama gebraucht. Und er hätte sie auch immer noch gebrauchen können und braucht sie auch immer noch. Ich habe ja, weiß nicht, ob ihr das wisst, ich war letztens bei Ildiko von Kürti zu Gast im Podcast, was für mich eine riesengroße Ehre ist, weil ich diesen Podcast liebe und weil ich Ildiko von Kürti so sehr schätze als Autorin und ihre Bücher so liebe. Und das war so toll, dass ich da sein durfte. Und da haben wir uns über viele Sachen unterhalten. Also falls ihr nicht bei Instagram seid oder das, obwohl ihr bei Instagram seid, irgendwie nicht mitbekommen haben sollte, dass ich da war, hört euch unbedingt diese Podcast-Folge an. Ich verlinke die in den Shownotes. So großartig war das Gespräch. Ich liebe es wirklich. Weil wir auch darüber gesprochen haben. Sie hat auch Mitte 20 ihre Mutter verloren. Und sie ist jetzt nur mal ein paar Jahre älter als ich und sie empfindet das anders. Und das fand ich eben auch ganz interessant. Und sie spricht da auch von ihrem Kinderwunsch und von einer Fehlgeburt, die sie in jungen Jahren erlebt hat. Weiß ich gar nicht, ob sie überhaupt jemals schon mal drüber gesprochen hat in der Öffentlichkeit. Und das hat sie in diesem Podcast-Gespräch gemacht und von Schwangerschaftsneid und wie sie damit umgegangen ist und was das mit ihr gemacht hat und wie er sie geprägt hat bis heute. Und das war ein unglaublich schönes, sie hat gesagt, sanftes Gespräch. Und ich war leider erkältet, das hört man ein bisschen, aber es war wunderschön. Also ich verlinke euch das und lege euch das sehr, sehr ans Herz. Das hat mir wirklich, das war ein richtiges Lebenshighlight, dieses Gespräch mit ihr führen zu dürfen. Genau, auf jeden Fall, das erlebt jeder anders. Und das wollte ich aber nur sagen, ich habe eventuell diese Angst, ist die bei mir ein bisschen größer weil ich eben weiß, wie es ist, die Mama zu verlieren. Und das möchte ich natürlich meiner Tochter auf gar keinen Fall antun. So, und sie dann nicht mehr begleiten zu dürfen und nicht ihr sicherer Hafen sein zu dürfen, das ist eine riesengroße Angst, die ich meistens schön verdränge. So, die ist mir bewusst, weil ich verdränge sie eben meistens. Und das ist bei mir sehr stark ausgeprägt. Und gleichzeitig möchte ich natürlich nicht meine Angst oder meinen Schmerz, den ich empfunden habe, als ich Mama verloren habe, auf sie übertragen. Nichtsdestotrotz machen wir uns nichts vor. Die Mama zu verlieren, ist grauenvoll. Vor allem, wenn es eben die sichere Bindung war und die primäre Bezugsperson, dann ist das einfach nur grauenvoll. Dann ist das ein großes Trauma, ein großes Trauma. Das hat ja Happe Kerkeling auch beschrieben und geschrieben in seinem Buch »Der Junge muss an die frische Luft«. Da spricht er von einer Begegnung mit dem Dalai Lama. Und der Dalai Lama sagt dann, das Schlimmste, was einem Kind passieren kann, ist die Liebe der Mutter zu verlieren. Und das hat Happe Kerkeling, der hat das so eigentlich in den Raum gesagt wohl. Und das hat natürlich bei Happe Kerkeling total reingehauen. Weil ich weiß, falls ihr die Geschichte von Happe Kerkeling noch nicht kennen solltet, hört euch unbedingt seine Hörbücher an oder lest seine Bücher. Vor allem, ich bin dann mal weg und der Junge muss an die frische Luft. Ich liebe diesen Menschen, der ist so toll und der steckt so voller, natürlich voller Humor, aber auch voller so einer großen Herzensweisheit. Ach, der ist einfach wundervoll. Für mich einfach ein Held. Nicht nur ein Humorheld, sondern auch ein Lebensheld. Und ja, berührt mich einfach sehr. Und er hat danach einfach total viel Trauer wegweinen können, weil das genau das ist, was es beschrieben hat. Und Happe Kerkeling hat eben seine Mutter verloren. Da war er, ich weiß immer nicht, 8 oder 9. Und ja, das ist das Schlimmste, was einem Kind passieren kann. Und das denke ich auch. Genau das denke ich auch. Und deshalb ist das da steckt so viel drin in dieser Verantwortung. Nicht nur, wie präge ich mein Kind, wie begleite ich mein Kind gut, wie schicke ich es gut ins Leben, sondern auch mir darf als Mutter nichts passieren, weil ich einfach da sein muss und möchte. Und da könnte man sagen, ja, und das ist doch die beste Rechtfertigung dafür, unbedingt auch auf sich zu achten, dass man nicht zu kurz kommt. Und das stimmt. Und das stimmt. Und gleichzeitig ist es aber so, dass mein Kind ja Bedürfnisse hat und wenn es so klein ist, die einfach auch kognitiv noch nicht verstehen kann, warum Mama dann weg ist mal oder so, ne? Wenn ihr zum Beispiel sagt, boah, ich brauche jetzt mal ein Wellness-Wochenende und ich bin jetzt einfach mal 3 Tage weg, dann kann das total gut hinhauen bei manchen, ne? Weil das funktioniert ja bei manchen Leuten einfach. Es passiert, das funktioniert und das ist auch nicht schlimm fürs Kind. So, also kriege ich zumindest so mit. Ich weiß es natürlich nicht, aber so wirkt das und so verstehe ich das und so bekomme ich das mit. Und für manche Kinder geht das nicht. Für manche Kinder ist das grausam. Da, ja, Mann, bin ich da empfindlich. Und es gibt da halt was, was ich in meiner Ausbildung, in der systemischen Aufstellungsarbeit, was ich da einfach, was wir sehr, sehr präsent immer wieder hatten. Da, also ganz viele Sachen, Opfer, Täter und so weiter und so fort, aber eben auch die unterbrochene Hinbewegung. Und die unterbrochene Hinbewegung ist, wenn ein Kind auf seine Mutter zugeht und die Mutter nicht da ist, die Mutter nicht ansprechbar ist, die Mutter nicht reagiert. Und da sprechen wir zum einen von so dollen Sachen wie zum Beispiel die Mutter ist depressiv und ist einfach nicht präsent. Das kriegen Kinder ja mit, wenn die immer so ins Leere starren oder sowas, ne? Und einfach nicht mit offenen Armen da stehen und ihr Kind nehmen und so weiter. Es kann aber auch sein, dass zum Beispiel die Mutter ins Krankenhaus muss, weil irgendwas ist. Oder sie muss auf eine Geschäftsreise oder ich weiß nicht was und ist dann einfach mal weg. Und das Kind will zur Mutter und kann nicht zur Mutter. Das ist dann eine unterbrochene Hinbewegung. Und dieses, das ist so, das kann so prägend sein, dass sich das auf spätere Beziehungen überträgt. Dass da immer dieses Gefühl ist, ich schaff's gar nicht, über einen gewissen Punkt weiterzugehen, weil vielleicht nimmt mich da niemand in den Arm. Also da ist dann eine Angst, wieder nicht gefangen, aufgefangen zu werden, empfangen zu werden. Und das kann sich eben auf spätere Beziehungen, Freundschaft oder Liebesbeziehungen auch
oder andere Sachen ja, übertragen, sage ich jetzt mal. Und ich habe aber festgestellt, dass das nicht nur bei so großen Sachen ist, wie die Mutter ist im Krankenhaus oder arbeitet gerade und kommt nicht schnell genug wieder oder so, sondern manchmal auch dieses, die Mutter rödelt, sage ich jetzt irgendwie mal, irgendwas, keine Ahnung, das ist ein bisschen sehr klischeehaft, aber die macht vielleicht gerade irgendwas in der Küche oder wäscht was ab oder wäscht sich die Haare oder ich weiß nicht was und kann nicht sofort das Kind auf den Arm nehmen, wenn es zu ihr rennt. Das haben manche Kinder abgespeichert. Manche Kinder haben das abgespeichert, dass sie dann da nicht hin konnten. Und da spreche ich jetzt nicht davon, dass das ein großes Trauma ist, aber es gibt ja eben auch diese Mini-Traumata. Und wenn die sich vielleicht häufen und wenn das immer wieder passiert, dann kann das sein, dass das mit einem Kind was macht. Und ich habe das mit einigen Kolleginnen besprochen und einige davon haben zu mir gesagt, du bist ein bisschen drüber, Lena. Das ist kein Trauma. Das kann so ein Kind ab. Und andere haben gesagt, naja, ich weiß es nicht genau. Das ist individuell. Wir wissen es nicht. Und das wird uns das Kind erst später sagen können. Aber dieses Wissen darum, und jetzt habe ich euch das leider mitgegeben, das hat es mir manchmal nicht leichter gemacht. Das heißt, also im Sinne von, dann da bin ich jetzt halt mal nicht da oder dann gehe ich jetzt halt mal weg. Und man muss natürlich immer gucken, ne? Und ab einem gewissen Alter kann so ein Kind das natürlich auch verstehen. Und trotzdem kann es ja gleichzeitig wehtun. Ich kann es ja verstehen und trotzdem kann es mir wehtun. Das ist ja im Erwachsenenalter auch so. Ich kann ja verstehen, dass ich den Job nicht bekomme, aus den und den Gründen. Oder ich kann ja verstehen, dass sich mein Gegenüber offensichtlich nicht in mich verliebt hat. Kann ich alles verstehen. Aber wehtun tut es trotzdem. So, und dann ist halt die Frage, wie gehen wir damit um und wie fangen wir das auf und wie ordnen wir das ein und so weiter, ne? Und das sind aber Sachen, die habe ich eben sehr präsent. Und das ist, glaube ich, jedem klar, dass Mutterschaft eine große Verantwortung ist. Und ich nehme die eben wirklich sehr ernst und ich nehme die sehr groß. Und ich gucke auf so viele solche Kleinigkeiten. Ich mache andere Sachen ganz doof und ganz falsch. Ich, was Ernährung angeht und Fernsehgucken und so weiter, da bin ich. Und bei vielen anderen Dingen bin ich, glaube ich, für manche Leute dann überraschend lässig oder Süßigkeiten oder sowas, ne? Also, weil ich stille ja und achte halt auf sowas und bin so sehr präsent und liebevoll zugewandt und so. Und dann denken manche Leute, ah, alles klar, das ist eine Dinkeldörte, ne? Die kocht auch wirklich immer nur hochkarätig Bio und weiß ich nicht was, Süßigkeiten gibt's gar nicht, Fernsehen wird auf jeden Fall nicht geguckt und so weiter. Und das stimmt halt überhaupt nicht. Also da passe ich halt nicht in so eine Schublade rein. Das sind meine Prioritäten. Ich gucke sehr viel auf die Seele. Und das ist mir so wichtig, ne? Und das ist jetzt fernab von Mama nach langem Kinderwunsch, das ist jetzt eher Mama als Therapeutin, würde ich mal sagen. Und weil ich mich eben ja auch viel mit Traumatherapie auseinandergesetzt habe und auch eben einige Dozenten hatte, die Traumatherapeuten waren, lege ich da halt einen Fokus drauf oder habe das einfach im Blick. Und diese unterbrochene Hinbewegung ist für mich von Anfang an ein Thema. Und wenn mein Kind im Auto schrecklich weint oder schrecklich weint, weil ich weg bin, weil ich unter der Dusche bin. Ein Kind, ein Baby schnallt das ja nicht. Das versteht ja nicht, ja, Mama ist jetzt mal kurz duschen, die kommt gleich wieder, ne? Diese Objektpermanenz. Das können ja Kinder ab einem gewissen Alter erst. Das heißt, es ist dann einfach weg. Das ist dann wie gestorben. So, und das muss man sich immer bewusst machen, finde ich. Und da muss man, finde ich, ehrlich gesagt, auch ganz, ganz sorgsam und vorsichtig mit umgehen. Und das bedeutet eben, manche Kinder haben das nicht. Die finden das gar nicht schlimm, wenn Mama dann weg ist. Sie sind vielleicht auch mal froh, ein bisschen für sich alleine in die Welt rumzugucken oder Zeit mit Papa oder Oma oder Tante oder wem auch immer zu verbringen. Und manche Kinder haben das. Die finden das ganz, ganz schrecklich. Die haben vielleicht auch wirklich noch Gebärmutterheimweh. Die wollen auf jeden Fall, Mama muss nah dran sein. Der Herzschlag, der Geruch, das muss da sein. Sonst ist das lebensbedrohlich, fühlt sich das für die an. Und das ist natürlich eine Aufgabe als Mutter, dauerpräsent zu sein, ne? Ja, und das weiß man eben nicht. Wie ist das, was braucht das Kind, was da zu mir kommt? Und was kann ich gut leisten, ohne daran selber kaputt zu gehen? Weil natürlich darf mich das ja auch nicht so viel kosten, dass ich daran kaputt gehe, weil dann bin ich auch erst recht nicht verfügbar. Also es ist wahnsinnig komplex, sage ich jetzt mal wieder, sage ich so oft. Und halt so eine Gratwanderung. Es ist einfach eine totale Gratwanderung, ne? Ja. Was ich noch für einen so einen Gedanken hatte, und dann höre ich auch wirklich gleich mal auf zu labern, das ist eine sehr persönliche Folge, wo ich sehr, sehr viel Verletzliches von mir preisgebe, weil es ist für mich was anderes, ob ich über den Kinderwunsch rede, der ist hinter mir, oder ob ich über das Mama-Sein spreche, da stecke ich mittendrin. Da bin ich also viel verletzlicher. Damit nach draußen zu gehen, ist für mich immer riskanter oder waghalsiger oder aufregender, weil ich da so verletzlich bin einfach, ne? Deswegen habe ich so einen großen Respekt vor allen Kinderwunschbloggerinnen auf Instagram, die mit ihrem jetzigen Seelenzustand nach draußen gehen. Da habe ich höchsten Respekt vor. Ich habe es schon so oft gesagt, ich hätte es nicht gekonnt. Und dann sind ja auch manchmal, ist ja die Frage, bin ich eine Babymama oder nicht? Oder welche, ne, bin ich eine Kleinkindmama oder eine Teenie-Mama oder so? Und da gibt es ja unterschiedliche Phasen, die man besser kann und die man vielleicht irgendwie schlechter kann oder so. Und das weiß man. Manchmal ahnt man das vorher, manchmal auch überhaupt nicht so, ne? Denn bin ich eine Babymama, ja oder nein? Das hat jetzt nicht unbedingt auch nur was damit zu tun, ob ich Babys niedlich finde, sondern auch, kann ich das gut? Also meine Theorie ist, die ist vielleicht ein bisschen strange, aber meine Theorie ist, dass Menschen, die einen guten Draht zu Tieren haben und die gerne Hunde haben oder Pferde oder Katzen oder ich weiß es nicht was, die sind bestimmt auch gute Babymamas. Weil man mit Babys ja nicht im klassischen Sinne reden und kommunizieren kann. Wisst ihr, wie ich meine? Jetzt mit meiner Dreijährigen kann ich ja sprechen. Wir können uns unterhalten. Ich kann ihr Fragen stellen. Sie kann mir antworten. Das ist ja eine komplett andere Kommunikation als mit einem Baby. Ich muss bei einem Baby ja immer erahnen, was hat es jetzt gerade, was braucht es jetzt gerade. Und natürlich lernt man sein Kind zu lesen im Laufe der Zeit. Und manche können das vielleicht sogar auch von Anfang an total gut. Aber manche sind auch einfach vielleicht nur beherzt und entscheiden vollkommen falsch. Das habe ich schon mal an anderer Stelle erzählt. Das Hörbuch, wie heißt das nochmal? Oh, von Jojo Moyes. Irgendwas mit Worte. Ich pack's in die Shownotes, wenn ich es nicht vergesse. 100.000 Worte? Nee, ich komme nicht mehr drauf. Eine Handvoll Worte, so. Es heißt eine Handvoll Worte. Boah, das habe ich so oft gehört. Vor allem eine Luise, das wollte ich gerade Luise Reddemann sagen, aber das ist die Traumatherapeutin. Luise Helm, die spricht es so. Ach, die ist sowieso eine Synchronsprecherin und eine Hörbuchvorleserin, so nennt man es, glaube ich, nicht. Das ist Wahnsinn, das, wie die lesen kann, ist unglaublich und sprechen toll. Auf jeden Fall, da ist das so, dass eine Frau einen Unfall hatte in dem Buch, die Hauptdarstellerin sozusagen, und die liegt da und hat ihr Gedächtnis verloren und kann nicht sprechen nach diesem Unfall. Und dann sind da plötzlich Weintrauben, die so vor ihrer Nase hergereicht werden. Und sie denkt, oh Gott, sehen die schön aus, diese Weintrauben. Ich möchte die nochmal sehen. Und dann versucht sie, sich mitzuteilen und versucht, der Schwester zu sagen, ich möchte bitte die Weintrauben nochmal sehen. Und die verstehen die aber nicht und vermuten dann, dass sie sagt, sie möchte ihren Mann nochmal sehen. An ihren Mann kann sie sich aber gar nicht erinnern, er möchte sie auch gar nicht nochmal sehen. Und dann setzt er sich dahin und sie denkt, nein Mann, ich will die Weintrauben sehen. So, sie kann es aber nicht vermitteln. Und so geht es ja Babys nonstop. Die können ja die ganze Zeit, vielleicht denken die immer, ich möchte dieses Bild bitte nochmal sehen. Bitte gib mir nochmal diese Rassel. Bitte gib mir eine neue Windel, kuschel mit mir, gib mir was zu essen, was zu trinken, ich brauche Schlaf. Ich möchte das und das nochmal sehen. Ich möchte das und das nochmal riechen. Das können die ja nicht mitteilen. Die sind darauf angewiesen, dass da ein Erwachsener ist, der sich liebevoll aufmerksam darum kümmert und sich wirklich bemüht zu verstehen, was das Baby jetzt möchte und braucht. Und selbst bei jemandem, der das wirklich, wirklich versucht, wird er häufig scheitern. Da ist ja unglaublich viel Frust bei der ganzen Sache mit dabei. So. Und das, ist, glaube ich, einfach auch eine Frage, was man gerne mag und was man gut managen kann und gut aushalten kann und was man einfach schön findet. Und es gibt eben auch Frauen, die sind einfach keine Babymamas oder so. Das kommt dann eben später, ne, dass die Kleinkindmamas sind oder Teenie-Mamas oder was auch immer, eine Schulkindmama. Und natürlich gibt es auch einfach alles gemischt und dass es immer mal wieder Phasen gibt, die herausfordernd sind oder auch anstrengend. Und dann gibt es das Krasseste im Mama-Sein, die Gleichzeitigkeit, dass es gleichzeitig sein kann, dass man übermüdet, frustriert, genervt, wütend, voller Liebe, nicht woanders sein wollend, unbedingt woanders sein wollend, alles gleichzeitig. Also ich habe in meinem Leben noch nie so eine krasse Gleichzeitigkeit erlebt wie als Mama. Das finde ich wirklich heftig. Ja. So, jetzt habe ich euch ganz schön zugelabert, ne? Ich gucke hier gerade in meine Notizen. Ich glaube aber, es ist jetzt auch wirklich lang genug. Was habe ich jetzt geredet? Ach, Herr Jemine, fast eine Stunde. Ich halte die Schnauze jetzt. Ich mache einen Punkt, auch wenn ich wahrscheinlich noch lange nicht alles erzählt habe. Aber vielleicht dann an anderer Stelle nochmal und vielleicht ja auch mit jemandem, der das Mama-Sein nach langem Kinderwunsch ganz anders erlebt. Oder vielleicht mit jemandem, der keinen langen Kinderwunsch hatte. Und dann da nochmal so zu vergleichen, wie nimmst du das wahr, wie nehme ich das wahr. Das wäre vielleicht auch ganz spannend, ne? Ihr Lieben, hört euch unbedingt die Folge mit Eliko von Kürti an. Da würde ich mich total drüber freuen. Über Feedback freue ich mich immer, ne? Wenn ihr irgendwie das Bedürfnis habt, mir zu schreiben. Eine E-Mail-Adresse ist in den Shownotes, ansonsten gerne über Instagram. Und jetzt kommt der Klassiker. Abonniert gerne meinen Podcast, empfehlt ihn gerne weiter, gebt mir Sterne und bitte mal wieder eine Rezension bei Apple. Da würde ich mich unglaublich drüber freuen. Und natürlich gerne auch einen Kommentar bei Spotify. So. Bis zur nächsten Folge. Alles Liebe für euch.